Hallo und herzlich willkommen zum Börsenpodcast aus der Kaffeeküche von Hype und Wallwitz. Schön, dass ihr wieder alle reinhört. Ich bin Georg Wallwitz und sitze hier mit den Kollegen und bespreche wie immer am wichtigsten Ort der Firma das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten. Ja, in der Kaffeeküche heiße ich wie immer herzlich willkommen alle Zuhörer und darüber hinaus Dr. Konrad.
Hallo.
Und Dr. Hodeck.
Hallo und willkommen.
Sodass wir alle drei Doktoren mal wieder glücklich vereint sind, was jetzt eine Reihe von Wochen nicht der Fall war, wo über krankheits- oder urlaubsbedingt irgendjemand nicht da war. Aber jetzt sind wir alle da und haben als Themen Dinge, die sich uns aufdrängen, aber nicht nur uns, alle, mit denen wir dieser Tage sprechen, interessieren sich im Grunde genommen für zweierlei. In Italien kommt die Euro-Krise, die wir 2012 gesehen haben, wieder. Und das andere Thema ist natürlich Protektionismus, Donald Trump und die Weltwirtschaft. Wie sehr wird das insbesondere eine Exportnation wie Deutschland treffen? An diese beiden Themen wollen wir dann auch noch einen konjunkturellen Ausblick dranhängen. Aus gegebenem Anlass sieht man von diesen Dramen, die sich da draußen abspielen, schon etwas in den Zahlen. Ja, wir fangen also an mit Italien. Italien liegt uns emotional natürlich wahnsinnig nah, den Deutschen. Einerseits finden wir die Italiener toll, andererseits liest man immer scheußliche Vorurteile, dass die alle faul sind und nichts leisten. Das ist wirklich erstaunlich, was da immer so unterschwellig mitklingt. Dabei muss man sagen, Italien ist ein Land, was in den ESM eingezahlt hat, also in den Europäischen Stabilitätsmechanismus. Italien ist ein Land, was auch in der größten Euro-Krise nie einen Cent bekommen hat von den Deutschen oder von der Europäischen Zentralbank oder sonstigen Institutionen.
Gut, das mit der Europäischen Zentralbank muss man vielleicht relativieren, wenn man die Tagezeiten anschaut. Aber
also sie haben nichts direkt bekommen,
nein,
sondern in Form von Kapitalflucht. Genau. Aber man muss sagen, Tagezeiten bedeutet ja auch, dass sozusagen viel italienisches Geld in den Rest Europas geschafft
richtig,
wurde.
Richtig, genau. Also das Tragische ist vielleicht, um da gleich einzusteigen, dass die Liquidität, die zum Teil von der Europäischen Zentralbank zur Verfügung gestellt wurde, nicht in Italien verblieben ist, sondern schnurstracks wieder den Weg nach Deutschland zurückgefunden hat, wo man sie eigentlich nicht braucht.
Wo man sie nicht braucht, wo es einfach nur zu höheren Immobilienpreisen genau geführt hat, weil anscheinend jeder Italiener, der über die Grenze kommt, hier an der ersten Bahnstation, wo er aussteigen kann, nämlich in München, sich eine Immobilie zu kaufen scheint. So jedenfalls scheinen die Preise hier zu sein. Aber wie dramatisch ist es denn? Also die Italiener haben irgendwie eine verlorene Dekade hinter sich. Das kann man, glaube ich, sagen.
Eine ist gut, wahrscheinlich sind es sogar zwei.
Zwei. Also seit sie Berlusconi gewählt haben, geht es da einfach nicht mehr vor und nicht mehr zurück.
Ja, also das Problem ist, dass das Pro-Kopf-Einkommen seit 20 Jahren mehr oder weniger stagniert und dass es sich sogar noch schlechter entwickelt hat als zum Beispiel Griechenland, was schon eine Leistung ist. Das drückt natürlich auf die Psyche der Italiener und man hat auch so den Eindruck, die Wähler dort haben einfach, wie man so schön sagt, die Nase voll von den Politikern und wollen jetzt einfach mal was Neues probieren. Und diese neue Regierung geht durchaus mal auf Konfrontationskurs. Ob das dann so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird, bleibt mal abzuwarten. Wir wissen alle, man neigt da leicht zu Drama und deswegen würde ich das nicht allzu hoch hängen. Und was mittlerweile von dem neuen Finanzminister auch an Tönen zu hören ist, klingt doch schon wesentlich sinnvoller. Deutschland sollte nur nicht wieder in die Rolle des Lehrmeisters fallen, denn ehrlich gesagt haben wir auch genug Dreck am Stecken und genug falsch gemacht.
Gerade in dem Zusammenhang ist sozusagen die deutsche Wirtschaftspolitik mit dem Fetisch schwarze Null auch ausgesprochen unglücklich im europäischen Zusammenhang.
Wenn man zum Beispiel für Deutschland etwas machen wollte, was auch für die Zukunft sinnvoll ist, dann sollte man die öffentlichen Investitionen erhöhen und nicht wie unser Finanzminister bereits unterschwellig für 2019 angekündigt hat, die öffentlichen Investitionen senken.
Ja, es heißt immer, dass die Rheinbrücken schon nur noch einspurig befahrbar sind. Das kann ich von hier nicht überprüfen. Aber es ist tatsächlich wohl so, dass Deutschland einen erheblichen Investitionsstau hat, was die öffentlichen Investitionen angeht, was auch digitale Infrastruktur angeht. Da sind andere Länder einfach sehr, sehr, sehr viel weiter als wir.
Genau. Und wo das langfristig hinführt, sieht man ja auch in Italien. Also ich komme ja, wie erwähnt, gerade aus dem Italienurlaub. Und natürlich ist die Infrastruktur nicht vergleichbar mit derjenigen in Nordeuropa, in Deutschland. Aber man sieht schon auch im Vergleich von vor 10 Jahren, dass die Infrastruktur nochmals nachgelassen hat. Man sieht auch wirklich, man spürt, dass die Jugendlichen dort nichts zu tun haben in vielen Fällen. Und man sieht, wenn man nichts tut, was das eben für mittel- bis langfristige negative Folgen auch hat.
Dann darf man sich auch nicht wundern, wenn die Wahlen so ausfallen, wie sie eben jetzt ausgefallen sind und eben nicht so gewählt wird, wie wir das gerne hätten.
Aber jetzt müssen wir doch vom Anekdotischen mal auf die harten Wahrheiten. Was sind die Optionen Italiens? Wenn Sie also jetzt Ihre Wahlversprechen umsetzen und weniger Steuern einnehmen durch eine Flat Tax, die wohl zunächst einmal jedenfalls weniger Steuern bringen würde, und wenn sie gleichzeitig mehr ausgeben durch eine Art Grundeinkommen, dann kommen sie wahrscheinlich irgendwann an den Punkt, wo die Märkte ihnen kein Geld mehr geben. Oder werden sie es schaffen, die Märkte zu überzeugen? Schaut her, im Grunde ist das alles wachstumsfördernd, was wir hier machen. Und jetzt brauchen wir eine kurze Weile nochmal mehr Geld, aber insgesamt wird das dazu führen, dass das Wachstum sich verbessern wird und dass wir ein guter Schuldner bleiben.
Also das wäre sicher die Idealvorstellung. Es bedarf wohl einiges an Überzeugungsarbeit, um da tatsächlich hinzukommen. Ich denke, nachdem Italien ja alles Mögliche in den letzten 20 Jahren versucht hat, ohne wirklich erfolgreich zu sein, ist das jetzt mal eine andere Möglichkeit, die wird aber flankiert werden müssen durch entsprechende Maßnahmen innerhalb der EU, also sprich mehr Nachsicht bei der Einhaltung von Defizitzielen, von Verschuldungszielen und auch mehr innergemeinschaftliche Transfers, sei es jetzt weiterhin über die Notenpresse oder eben durch entsprechende gemeinsame Budgets oder andere Möglichkeiten. Da gibt es einige ganz interessante Vorschläge, die auf dem Tisch liegen. Also es wird nicht ohne mehr Transfers gehen. Punkt.
Gut, das muss man dann aber den transferzahlenden Ländern ja entweder sagen oder eben man macht es über die Notenpresse, dass das eben über Tagesalden oder so irgendwie in einer Weise gelöst wird, die an den Haushalten vorbeigeht.
Wobei es eben leider so ist, dass die Liquidität dann nicht im Land bleibt, sondern auch wieder rausfließt. Ja. Man müsste die versuchen, im Land zu halten. Und dafür ist natürlich ein gewisser Aufschwung einfach nötig. Ich meine, Italien hat keine schlechten Voraussetzungen, aber da müsste man halt jetzt mal was tun. Und diese Flatrate-Tax ist sicher ein ganz interessanter Versuch. Ob das dann so funktioniert, wird man sehen. Aber es ist zumindest einmal ein Versuch wert.
Die Frage ist auch, inwieweit die Politik oder die Rahmenbedingungen in der Politik auch stabil bleiben, weil erfahrungsgemäß ist es in Italien ja so, dass seit dem Zweiten Weltkrieg es mehr Regierungen gab, als Jahre vergangen sind. Und die zwei Parteien, die jetzt gewählt wurden, nämlich die Lega und die Cinque Stelle, haben ja auch durchaus ihre Probleme gehabt, überhaupt mal eine Regierung zu bilden, einen Ministerpräsidenten zu bestellen. Also da gibt es schon viele, viele Probleme, die da auch mit reinspielen könnten.
Also die Strategie, die meines Erachtens gerade für Deutschland die schlechteste wäre, wäre darauf zu hoffen, dass die sich schon wieder irgendwie zerstreiten, die Regierung sowieso nach ein paar Monaten Geschichte ist und dann wieder alles zum Alten zurückkehrt. Ich glaube, dass das eine irrige Annahme ist, sondern dass es eher dann noch schlimmer und unberechenbarer wird. Also man sollte es jetzt einfach mal mit dieser Regierung versuchen, ihr in gewisser Weise entgegenkommen. Das heißt jetzt nicht, dass man sich komplett über den Tisch ziehen lässt, aber eben gewisse Dinge anbieten und vielleicht, um gleich den Brückenschlag zum nächsten Thema zu machen, nicht einfach mit erhobenem Zeigefinger und sagen, so, du hast mir jetzt was getan und jetzt tue ich dir auch was.
Ich wollte als Brückenschlag zum nächsten Thema eigentlich darauf eingehen, was du gerade gesagt hast. Ein weiter so kann es nicht geben.
Ja.
Das scheint ja nun auch für den Welthandel oder das zu gelten, beziehungsweise das ist das, was Donald Trump immer sagt. Weiter so kann es nicht geben. Deals, die nicht erfolgreich waren, muss man eben aus dem Fenster schmeißen und eben nicht unbedingt neu verhandeln, sondern einfach zunächst mal in die Tonne treten. Hier bahnt sich so etwas an wie ein neuer Protektionismus. Das muss man schon sagen, dass das auch eine neue Qualität bekommen hat, jetzt auch über diesen G7-Gipfel, wo nicht nur diplomatische Konventionen über den Haufen geschmissen worden sind, sondern auch gute alte Freundschaften. Das ist etwas, was uns doch zu denken geben sollte, weil die Weltwirtschaft hat in den letzten Jahrzehnten von kaum etwas so sehr profitiert wie dem Welthandel. Und wenn es nun tatsächlich zu Zöllen und Gegenzöllen kommt, und danach sieht es derzeit, muss man sagen, aus, dann ist das einfach schlecht für die Weltwirtschaft und natürlich auch a fortiori für die Finanzmärkte.
Definitiv. Also ich fand in dem Zusammenhang ganz interessant den Vorschlag des IFO-Instituts, der meines Erachtens wie oft sehr fundiert und auch ausgewogen war. Man muss sich von Amerika nicht alles gefallen lassen als Europäer, aber man muss im Gegenzug etwas anbieten. Und da böte sich beispielsweise an die Diskussion über Zollabbau insgesamt, wie man sie mal mit TTIP angestoßen hat, wieder aufzunehmen. Und ich denke, das ist auch durchaus ein Thema, das man Donald Trump schmackhaft machen kann und wo er auch für sich und seine Wähler entsprechende Vorteile sieht.
Ja, wobei man, also so wie es jetzt abläuft und abgelaufen ist, gerade jetzt eben mit dem Eklat auf dem G7-Gipfel, führt das kurzfristig natürlich erstmal zu Unsicherheit. Das ist tendenziell schlecht für die Aktienmärkte oder Märkte generell. Wenn man sich anschaut, wie das Ganze abgelaufen ist, wenn man die Stimmen aus zweiter und dritter Reihe auch hört und liest, dann sieht man schon, dass es wirklich tiefe, tiefe Zerwürfnisse gibt zwischen den einzelnen Blöcken, wenn man jetzt mal die USA als einen Block nimmt und die anderen. Und es gab große Unstimmigkeiten, wie seit Jahrzehnten scheinbar nicht mehr. Und die Eskalation dann im Nachgang mit Justin, wie er ihn ja nennt, den kanadischen Premier.
So weak.
Und dann auch die Replik der Amerikaner mit, es gibt einen speziellen Platz in der Hölle und so weiter. Das sind schon auch wirklich persönliche Anfeindungen, die im Politjargon einzigartig sind, neu sind und schon auf eine Eskalation hindeuten.
Ja, also meine Großmutter hätte wahrscheinlich gesagt, das sind einfach Proleten, nicht? Die so mit ihren Partnern umgehen. Das ist ein Umgang, der natürlich irgendwann auch reale Auswirkungen hat. Das ist zunächst einmal, findet sowas auf der verbalen Schiene statt, aber wenn man dann eben so gar nicht miteinander auskommt, dann verhärten sich natürlich auch Fronten und das führt dann früher oder später einfach zu schlechten Ergebnissen.
Ja, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das jetzt ein Spiegel unserer innenpolitischen Debatte ist, wo ja auch der Ton in den letzten Monaten deutlich schärfer geworden ist und unversöhnlicher und auch rüder, dass wir sowas eben jetzt auch auf der internationalen Ebene haben. Und das ist wahrscheinlich konstruktiven Lösungen nicht unbedingt dienlich.
Ja, also ich meine, die Frage ist halt immer, wie weit gehen die Amerikaner, die halt die treibende Kraft sind in dieser Sache, wie weit gehen sie dann tatsächlich? Und es ist klar, dass die Europäer, aber auch die Chinesen natürlich irgendwie reagieren müssen, weil das ist halt so, wenn jemand einen Zoll vor die Nase knallt und man dann nichts macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man den nächsten Zoll relativ bald bekommt, hoch. Vielleicht. Und das ist ein Spiel, auf das sich die Europäer natürlich genauso wenig einlassen wollen, wie auf das Spiel eben, wir erhöhen Zölle, ihr erhöht Zölle, alle erhöhen Zölle. Das ist dann eben diese Spirale, in der die Welt in den 30er Jahren gelandet ist. Also die Europäer haben letztlich keine guten Handlungsmöglichkeiten. Sie haben Vergeltung ist schlecht, Aber nichts zu machen ist wahrscheinlich auch schlecht.
Deswegen eine Kombination, also da kann man sich wieder ein Beispiel an den Chinesen nehmen, die ja auch gleich gewisse Gegenmaßnahmen eingeleitet haben, aber gleichzeitig die Bereitschaft signalisiert haben, den Handelsüberschuss gegenüber den USA, diese 200 Milliarden Dollar, die da immer in der Diskussion sind, im Laufe von 1 bis 2 Jahren auch abzubauen. Also man hat das dort schlauer gemacht, nicht nur die Folterwerkzeuge gezeigt, sondern auch gleichzeitig etwas angeboten. Und da sollten wir Europäer eigentlich lernen, zumal wir in einer schwächeren Position als die Chinesen sind.
Jein. Erstens mal haben die Europäer die Möglichkeit, sich mit anderen zusammenzurotten. Okay. Die Chinesen sind unbeliebt genug, dass sie das kaum können. Und man muss schon noch festhalten, die EU ist nach wie vor der größte Wirtschaftsraum der Welt.
Das ist richtig.
Und wir haben schon auch was anzubieten. Die Europäer sind halt stärker auf den Export angewiesen als die Amerikaner. Die Amerikaner sind halt dann doch immer noch ein sehr großer Binnenmarkt im Wesentlichen. Also da sind die Europäer und Chinesen in einer schlechteren Position als die Amerikaner. Aber
dann kommen wir vielleicht zu
uns. Aber wir sind halt groß.
Das ist richtig, aber da kommen wir dann wieder zu unserer Eingangsdiskussion. Dann sollte man halt auch ein bisschen was für die Binnennachfrage in der Eurozone tun. Ja, das wäre die eigentlich beste und billigste Politik.
Am besten und am billigsten, und man könnte sie selber gestalten.
Richtig.
Und nicht immer rumgeschubst von den großen Jungs.
Ja, richtig, und man muss sich nicht mit irgendjemandem abstimmen. Warum macht man das nicht? Ich verstehe es aus ökonomischer Sicht nicht.
Ja, da sieht man eben... Auch als Ökonom kommt man ganz selten in die Situation.
Kommt man oft in die Situation. Politiker versteht man grundsätzlich nicht, aber...
Schwer zu verstehen. Ja. Naja. Ja, aber als Ökonom schaut man dann auf Daten und die Daten in der Weltwirtschaft zeigen mehrheitlich die Frühindikatoren doch irgendwie auf die Füße.
Zumal bei uns in der Eurozone, und das lässt eben befürchten, dass zum Beispiel die Handelsungleichgewichte zwischen der Eurozone und den USA kurzfristig sich sogar noch verschärfen werden. Ja? Bei uns geht die Binnennachfrage zurück, dann haben wir andererseits einen gewissen Schub durch den niedrigeren Euro. In USA die Steuerreform, das stärkere Wachstum, also eher... höhere Importneigung, also das Ungleichgewicht wird sich über die nächsten Monate eher weiter aufbauen als abnehmen, was natürlich für Verhandlungen auch nicht gerade sehr günstig ist.
Ja, was man aber auch festhalten muss, dass wir natürlich von einem sehr, sehr hohen Niveau kommen.
Ja.
Wir sind immer noch in vielen Bereichen und bei vielen Indikatoren sehr weit oben.
Ja.
Es hat natürlich nachgelassen, es ist runtergegangen, viele Indikatoren, aber insgesamt... Und das ist ja auch das langfristige Bild, ist es immer noch ganz passabel. Kurzfristig ist halt die Veränderung das Entscheidende.
Der Mathematiker würde wohl sagen, die zweite Ableitung ist
genau.
Negativ.
Ganz genau.
Also das betrifft Dinge wie Luftfrachtvolumen,
Auftragseingänge,
IFO, Erwartungen. Diese Dinge sehen alle nicht mehr sehr frisch aus. Und zwei Fragen treiben mich zu dem Thema um. Erstens, sind das schon Auswirkungen, dass die Unternehmen sich darauf einrichten, dass der Welthandel etwas ungemütlicher wird? Oder ist es eben eine normale konjunkturelle Abschwächung, die innerhalb dieses doch schon sehr lange dauernden Aufschwungs, den wir haben, irgendwie ein ganz normales Ding ist? In dieser Interpretation wären dann die sehr guten Wachstumsraten der letzten 1-2 Jahre eher am oberen Ende des Kanals gewesen und jetzt gehen wir eher an den unteren, ans untere Ende des Kanals. Was ist da die richtige Interpretation?
Also ich würde die letztere favorisieren, dass wir eine Abschwächung haben. Natürlich gibt es Belastungsfaktoren, aber wenn man jetzt sagt, wir sind weiterhin in diesem übergeordneten Bild der Secular Stagnation, dann waren wir sicher jetzt mal über 12 Monate am oberen Rand und jetzt gehen wir eher wieder in die Mitte zurück. Ich denke, das ist eine normale Abschwächung. Mehr würde ich daraus noch nicht machen.
Was man auch nicht vergessen darf, wir hatten lange Zeit einen relativ starken Euro.
Ja.
Der ist natürlich auch mit einem gewissen Lag versehen. Also das spielt natürlich bei den Unternehmen erst verzögert in die Bilanzen rein. Mittlerweile ist der Dollar ja deutlich stärker. Also auch das hilft dann tendenziell Europa wieder, um gerade für eine Exportnation wie Deutschland wieder stärker zu wachsen und mehr Aufträge zu generieren.
Auch ganz interessant, wir haben ja eingangs über die Frühindikatoren gesprochen. Die hatten typischerweise ihre Höchststände im Januar und sind seitdem eher rückläufig, während zum Beispiel die Unternehmensgewinne eher noch gestiegen sind. Also da war jetzt das absolute High erst vor einigen Wochen und wir haben eine ganz leichte Abschwächung, aber die ist also wirklich bei unter 1%.
Meinst du da jetzt USA oder Europa oder beides?
Europa. Also zum Beispiel bezogen auf die Indexgewinne des DAX oder des Eurostox.
Mhm. Weil in den USA kommt es ja wahrscheinlich dann noch zum Schwur, wie die Unternehmensgewinne tatsächlich aussehen, ja, nach oder wenn die Effekte der großen Steuerreform, ja, dort sich mal eingependelt haben. Ob das jetzt wirklich einen nachhaltigen
Da hat man Verzerrungen, da ist es schwieriger. Ja.
Das ist jetzt eben schwer zu sehen, wie, ja, sehen die
oder bei uns sehen ist es einfacher,
die Unternehmensgewinne, ja, aus, wenn, ja, es keine Reform gegeben hätte. Das sieht bei uns einfacher aus. Aber man muss sagen, es ist die Reihe von Indikatoren geben doch ein Warnsignal. Zum Beispiel die Zinsstrukturkurve in den USA, also die Differenz zwischen zweijährigen und zehnjährigen US-Staatsanleihen ist so gering wie seit 10 Jahren nicht mehr.
Ja.
Wenn die invers ist, das hatten wir zuletzt 2007, das war ein Signal, worauf man hätte hören sollen. Davor zuletzt im Jahr 2000, auch das hat zuverlässig eine Rezession vorhergesagt. Also nun sieht es so aus, als würde die Zentralbank in den USA 4-mal in diesem Jahr die Zinsen anheben. Sie kann auch kaum anders, weil die Arbeitslosigkeit ist jetzt bei 3,8%. Das ist natürlich irgendwo inflationstreibend. Und wenn nicht die 10-jährigen Zinsen ganz schnell ansteigen, bekommen wir dieses Signal, wo man dann einfach auch für die Portfolios wahrscheinlich sich etwas vorsichtiger aufstellen muss, weil wenn die Zinsstrukturkurve invers ist, sollte man nicht allzu bullisch sein.
Das ist auf alle Fälle richtig. Allerdings, da hilft uns auch wieder ein bisschen das übergeordnete Bild der Secular Stagnation. Dadurch, dass wir nach oben nicht so euphorisch waren und eben die Wachstumsraten nach oben nicht so stark sind, werden auch die Rückschläge nicht so stark sein. Also das heißt, die Konjunkturzyklen sind länger und weniger ausgeprägt. Aber wir werden definitiv spätestens ab dem nächsten Jahr eine Abschwächung sehen.
So, damit ist für den Moment alles gesagt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Das war der Börsenpodcast von Alp und Wallwitz. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, ciao, ciao.